Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich wünsche euch den Segen Gottes und Wärme im Herzen, auch wenn es draußen kalt ist. Also unser Auto hatte heute Morgen ein bisschen Probleme. Irgendwie sind wir nicht so richtig in die Gänge gekommen. Es hat einen Augenblick gedauert. Ich hatte den Eindruck, ich fahre die ganze Zeit mit angezogener Handbremse. War vielleicht auch so, vielleicht war sie auch angeklebt oder angefroren. Aber jetzt sind wir hier, dafür können wir Gott dankbar sein. Das ist was sehr Äußerliches, ja, es ist warm, wir haben Heizung. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, in anderen Ländern, wo das alles nicht so möglich ist, da treffen sich Christen trotzdem, obwohl es kalt ist und auch wenn sie keine Heizung haben, und beten Gott an. Und das fällt vielleicht manchmal schwer, aber da ist es dann wirklich die Freude und der Glaube, den sie sehr fest im Herzen haben, der sie dazu bringt, voller Freude zu singen. Nicht nur, weil es schön warm ist und kuschelig ist, sondern die Umstände sind manchmal ganz negativ. Aber die haben was in ihrem Herzen drin, was sie feurig werden lässt. Das ist klasse. Ja, wie Pastor Carsten schon gesagt hat, wir hatten letzte Woche eine gute Allianz-Gebetswoche. Deswegen ja auch letzten Sonntag hier kein Gottesdienst. Es tut mir leid, wenn irgendjemand hier vor verschlossenen Türen stand. Wir haben leider vergessen, das auf der Website bekannt zu geben. Das war noch ein Fehler, das werden wir das nächste Mal tun. Aber uns ist dieser Gottesdienst wichtig gewesen, nicht weil wir den Gottesdienst so schön finden. Wir mögen da im Stil und auch vielleicht in manchen theologischen Dingen unterschiedliche Ansichten haben. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, wir sind nicht die einzigen Christen hier in der Stadt. Und es ist gut, wenn man sich gegenseitig wahrnimmt. Da sind noch andere, die Jesus nachlaufen, die an Jesus glauben, die Jesus lieb haben. Und wir können ein Stück Einheit auch in dieser Stadt demonstrieren. Und es gab sicherlich einen Höhepunkt auch unter anderem am Mittwoch, wo wir im Rathaus gebetet haben, schon zum zweiten Mal, mit Anwesenheit des Oberbürgermeisters, der ja eigentlich neutral sein muss, ein öffentliches Amt, darf sich nicht auf die Seite einer bestimmten Religion schlagen, aber er hat Wert darauf gelegt und fand das gut, dass wir im Rathaus, dort im großen Eingangssaal, in der Eingangshalle, also nicht irgendwo versteckt in einem Seitenraum, sondern mittendrin ganz laut und deutlich vernehmbar für diese Stadt gebetet haben, für die Anliegen dieser Stadt. Und er konnte uns als Christen wahrnehmen, dass uns diese Stadt nicht egal ist, dass wir für ihn und für die Stadt beten. Und das ist wichtig, das ist auch ein Teil unserer Aufgabe. Und das war schön. Auch wenn ich manchmal musikalisch involviert bin, ich muss mich immer so ein bisschen anstrengen, dann die Lieder rauszusuchen, die möglicherweise oder möglichst alle dann kennen, weil jede Gemeinde hat dann doch so ihre speziellen Lieder. Ich weiß, wir haben dann am Mittwoch ein Lied von Manfred Siebald gesungen, den kenne ich nur, weil meine Mutter die ganzen Schallplatten zu Hause immer hatte. Und das Lied kannte ich auch nicht, das musste ich mir erstmal wieder neu beibringen. Aber war ein gutes Lied mit einem guten Text. Und einer oder viele Texte, die wir gehört haben in dieser Allianz-Gebetswoche, waren aus dem Epheserbrief. Und aus diesem Epheserbrief möchte ich heute Morgen auch vorlesen. Ich komme aber zum ganz anderen Inhalt, als wir das in der vergangenen Gebetswoche gehört haben. Es ist ein etwas längerer Text und ich hoffe, dass ihr aufmerksam seid und so einen längeren Text zuhören könnt. Könnt ihr das? Okay, hier vorne, das war so Ranger-mäßig, ja, bei den Rangern frage ich immer nach. Das war noch gar kein Ja, ich möchte das deutlich und klar hören. Mir ist einfach nur wichtig, dass ihr jetzt das Wort Gottes nicht so über euch ergehen lasst, bis er denn dann fertig ist mit Vorlesen, sondern wir wollen zuhören. Und manchmal kann das sein, dass ihr die ganze Predigt vergesst, aber das Wort Gottes, was ich vorgelesen habe, da verhängt sich plötzlich was in euren Gedanken und das geht euch nach. Weil da gibt es nämlich eine Verheißung drauf. Wenn das Wort Gottes, das kommt nie leer zurück. Das hat immer irgendeine Auswirkung, weil es Gottes Wort ist. Und so lesen wir im Kapitel 4, Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Da schreibt Paulus, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, fängt schon mal gut an, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift: Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist auch wieder hinaufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben schenkt. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erlangen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Bis dahin. Es gibt einen ganz bekannten Vers in der Mitte. Gott hat gegeben oder gesetzt, Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten und Lehrer. Wenn ich den vorgelesen hätte, das ist so der bekannte Vers, das ist auch das, was manchmal so die Leute im Blick haben, wenn sie dieses Kapitel lesen. Und dann sagen manche, ja, das ist ein Kapitel über die Gaben oder die Berufungen und Ämter Gottes. Aber ich habe es absichtlich in diesem größeren Zusammenhang gelesen, damit wir eins vielleicht jetzt verstanden haben, es geht gar nicht in erster Linie um die Gaben, sondern in erster Linie geht es in diesem ganzen Text um Jesus. Ja, im Kindergottesdienst sagt man, Jesus ist immer die richtige Antwort, ne? Aber es stimmt wirklich, es geht, wir haben das ja gehört, um Jesus, was er getan hat, was er gemacht hat. Er, der zu uns hinuntergestiegen ist, auf diese Erde gekommen ist, das haben wir ja gerade gefeiert, Weihnachten. Er, der hinaufgestiegen ist, er, der regiert, er, der Mächte besiegt hat. Es geht um ihn, um das, was er getan hat. Und dabei wird ein Psalm zitiert, der Psalm 68, das ist ein Triumphpsalm, ihr könnt ihn mal lesen. Und ein Ausschnitt davon wird hier vorgelesen, was Jesus gemacht hat. Er ist in einem Triumphzug emporgestiegen, er hat Gefangene gemacht, er hat Beute gemacht und er verteilt Geschenke. Denn er ist der Geber aller guten Gaben. Er gibt Gaben. Und natürlich geht es hier auch um Gaben, um das, was Gott gibt oder setzt. Aber zunächst einmal, vom ganzen Zusammenhang erkennen wir, es geht um Jesus und das Licht geht aus. Stehe ich im Dunkeln. Es geht um Jesus, es geht um das, was er getan hat, es geht um seine Gemeinde. Nicht unsere Gemeinde, sondern seine Gemeinde. Gemeinde war nämlich keine Erfindung von den ersten Christen. Manchmal denkt man das so ein bisschen. Oder wenn man dann Leute fragen, was ist denn Gemeinde eigentlich, dann versucht man das zu erklären. Ja, wir sind alle an Jesus gläubig, das ist so eine Art Interessengemeinschaft. Ja, es ist ja sinnvoll, sich dann zusammenzuschließen, das kann man rational darüber nachdenken. Das ist gut, wir haben doch alle einen bestimmten Glauben, dann sollten wir uns zusammentun. Gemeinsam sind wir stark und dann können wir unsere Anliegen fokussieren und können das auch nach außen hin besser vortragen. Wir sind dann eine besser hörbare Stimme und so weiter und so fort. Aber das war alles nicht der Fall. Ja, Gemeinde ist keine Idee von Menschen, sondern das hat Christus selber initiiert. Das war sein Gedanke, seine Idee. Und Gemeinde funktioniert nach seinen Spielregeln. Und das ist wichtig bei all dem, was ich jetzt sage, dass wir das im Blick behalten. Es geht um Jesus, es geht um seine Gemeinde, es geht um das, was er will. Es geht nicht um uns, es geht nicht um unsere Interessen. Es geht nicht darum, welche tollen Ideen wir haben. Klingt jetzt ein bisschen böse, aber lass uns das mal so festhalten. Wir haben ja im Februar eine Mitgliederversammlung für alle Mitglieder dieser Gemeinde. Und dabei geht es unter anderem um die Bestätigung der Ältesten. Jetzt muss ich vielleicht erstmal für den einen oder anderen erklären, was Älteste sind. Jetzt denkt vielleicht jemand, ja, das sind halt die Senioren der Gemeinde. Das ist so nicht richtig. Wir kennen das in unserer Kultur auch aus der Politik. Es gibt in den verschiedenen deutschen Parlamenten oder auch in kommunalen Vertretungskörperschaften gibt es einen sogenannten Ältestenrat. Und der setzt sich eben nicht zusammen aus den ältesten Leuten des Parlaments oder den ältesten Politikern, sondern es geht da oder der Name rührt daher, dass die Menschen, die in diesem Rat sitzen, Leute sind mit viel politischer Erfahrung. Daher kommt auch dieser Begriff. Wir kennen das teilweise, gab es das glaube ich bei den Indianern auch, die hatten auch so einen Ältestenrat. Also es geht darum um Menschen, die viel Erfahrung haben. In der Bibel gibt es einen Ältesten, der hieß Timotheus. Und da schreibt ihm Paulus einmal, niemand soll dich geringschätzen wegen deiner Jugend. Also ein sehr, sehr junger Ältester. Also Ältester bedeutet das Leitungsteam der Gemeinde, das aus erfahrenen Christen besteht. Jetzt gibt es in der Bibel verschiedene Begriffe für dieses Wort Ältester. Das, was dem am nächsten kommt, ist eben Altbetagter, ja, Presbyteros. Die Presbyter kommen daher in der Kirche oder das Presbyterium. Das ist ein griechisches Wort. Dann gibt es Episkopos, das bedeutet Aufseher. Das ist im Deutschen ein bisschen schwieriger Begriff geworden seit der Nazizeit. Es gibt einen Begriff, der heißt Hegumenoi, das bedeutet Führer. Das ist im Deutschen noch schwieriger manchmal, wenn man das Wort gebraucht. Das ist irgendwie, also jemand hat mal in diesem Film Schindlers Liste, wo es um die Nazizeit, um die Verfolgung der Juden ging, gesagt, müssen wir eine ganz neue Sprache erfinden jetzt plötzlich? Und die Antwort war ja, wahrscheinlich schon. Da ist doch eine Menge kaputt gemacht worden. Aber trotz allem, das sind so verschiedene Begriffe. Es gibt noch den Begriff Proestamenoi, das bedeutet Vorsteher. Oder Poimenes, das bedeutet Hirten. Aber das ist der Begriff, den wir hier in Vers 11 finden. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Wenn wir jetzt genau zugehört haben, sind einige vielleicht jetzt schockiert. Denn da steht, dass er Gott gegeben oder gesetzt hat. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass Älteste nicht durch eine demokratische Entscheidung gefunden werden. Hä? Wir haben das doch jetzt in der Mitgliederversammlung, wo wir das doch irgendwie machen, oder? Das irgendwie, was stimmt hier doch nicht. Wir haben das bewusst nicht Wahl genannt, sondern Bestätigung. In unserer Gemeinde, da gibt es, oder in allen Gemeinden eigentlich in Deutschland, gibt es so eine Hilfskonstruktion, damit wir überhaupt ein Gemeindehaus besitzen dürfen, damit wir Geld einsammeln dürfen, sind wir ein Verein. Und ein Verein hat einen Vorstand und der wird auch ganz demokratisch gewählt. Das ist die Konstruktion, die braucht man in unserem Land, um so eine Gemeinde zu sein. Aber das ist, wie gesagt, kein biblischer Gedanke. Wenn es aber um die Gemeinde Jesu geht, die wir hier haben, dann geht es nach seinen Spielregeln. Und da läuft das ein bisschen anders. Da heißt es dann plötzlich, Gott hat gegeben oder Gott hat berufen, das finde ich den besten Begriff, oder auch in der alten Luther-Übersetzung, Gott hat gesetzt. Wenn wir jetzt an eine Wahl denken, zum Beispiel an eine politische Wahl, dann ist das meistens so, dass wir uns zwischen verschiedenen Angeboten entscheiden. Wir gucken uns die verschiedenen Parteien an oder die Leute und überlegen uns, wer vertritt unsere Interessen am ehesten. Und meistens wählt man ja nicht den Besten, sondern eher das geringste Übel. Aber egal, wir gucken immer danach, wer hat so am meisten von meinen Interessen, die ich gerne umgesetzt sehen möchte. Und wer da nicht so viel Ahnung hat von Politik, der überlegt sich, wer sieht am besten aus, wer gefällt mir am besten. Oder wenn er redet, wo gefällt mir die Rede am besten. Ob das jetzt auch mal das Beste ist, was der sagt, das sehen nicht immer alle Leute. Aber ihr merkt schon, es geht immer darum, was nützt mir am meisten. Darum geht es eigentlich meiner Wahl. Es geht um mich. Nur bei der Gemeinde habe ich schon gesagt, es geht eben nicht um mich, sondern es geht darum, was will Gott denn für diese Gemeinde, für seine Gemeinde? Das ist die eigentliche Frage. Gott beruft, Gott setzt ein. Und die Menschen haben jetzt die Aufgabe, Gottes Berufungen zu entdecken und zu erkennen und dann zu bestätigen. Und das ist viel anstrengender als eine einfache Wahl, wo ich einfach nur überlegen kann, der gefällt mir, den wähle ich, fertig. Jetzt plötzlich werde ich gefordert, herauszufinden, was will Gott denn? Das heißt, mein Draht zu Gott ist jetzt plötzlich gefragt. Da muss ich jetzt irgendwie aktiv werden. Und das geht ja auch nicht so auf Kommando. Ja. Was für eine Beziehung habe ich zu Gott? Kann ich hören, was Gott sagt? Verstehe ich irgendwas von seinen Berufungen? Es gibt einen Vers, der mir in diesem Zusammenhang aufgegangen ist, den ich so tausendmal schon gesagt habe, aber er ist mir nochmal neu wichtig geworden. In Matthäus 9, 35 bis 38, da lesen wir, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Multipliziert euren Dienst, bildet Mitarbeiter aus und fangt endlich an zu ernten. Ihr seid ganz schön brav. Das steht da nicht. Da steht nichts von Diensten multiplizieren, da steht nichts von Mitarbeiter ausbilden, da steht nicht an, da, dass wir anfangen sollen zu ernten. Da steht, deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Klar, manchmal kann ich selbst die Antwort auf so ein Gebet sein, dass Gott mich sendet. Aber der Schwerpunkt hier ist, bittet den Herrn. Und er sendet Mitarbeiter. Das ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Wir können Gemeinde Gottes nicht so bauen, wie man eine Firma managt. Ich sage jetzt nicht, dass man nicht strategisch denken dürfte, dass man sich nicht Ziele setzen darf, dass man überlegt, wie erreiche ich dieses Ziel, wie kann ich das Schritt für Schritt entdecken. Aber wenn es um Dienste, Ämter und Aufgaben in der Gemeinde geht, dann geht es immer noch darum, dass Gott eine Berufung schenkt, dass Gott ruft. Und nicht automatisch ist der am meisten berufen oder am ehesten berufen, der die meisten Fähigkeiten besitzt. So geht man im säkularen Job vor, man guckt sich, was kann der Mensch, was hat er gelernt, welche Fähigkeiten hat er und dann ist er geeignet für einen Job. Das ist so im Neuen Testament nicht. Wie war das denn im Neuen Testament? Wie erkennt man denn diese Berufung? Wenn man also durchblättern, gerade durch die Apostelgeschichte und auch durch manche Briefe, dann stellen wir fest, meistens waren das die Apostel, die den Heiligen Geist gehört haben und dann Älteste eingesetzt haben. Und dabei haben sie eben nicht auf äußerliche Befähigungen geachtet. Ja, es gibt diesen Satz, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Oder ich sage mal so, Gott beruft nicht ausschließlich die Befähigten. Ja, man muss ja jetzt nicht absichtlich unfähig sein, um irgendeinen Dienst zu tun, damit Gott mich jetzt berufen kann. Das ist damit nicht gemeint. Aber es geht in erster Linie nicht um meine Fähigkeiten, sondern es geht in erster Linie darum, will Gott mich da haben? Und dann wird er entweder meine natürlichen Fähigkeiten gebrauchen oder er wird mir ganz neue Fähigkeiten auch geben und sie werden sich entwickeln. Es gibt manchmal Menschen und da ist man als Leiter einer Gemeinde oder auch als Leiter von einzelnen Gruppen stark versucht, Menschen einzusetzen, die das scheinbar richtig gut können, die Fähigkeiten schlechthin haben. Es gibt so Typen, die haben die Fähigkeit zu leiten. Ja, die haben Erfahrung in der Wirtschaft, die haben da einen wichtigen, ernsten Job. Wenn die auftreten, da hört jeder zu, die machen, da macht jeder, was der sagt. Die haben eine Ahnung von dem, die können gut reden, die können sich gut ausdrücken, die können auf Menschen eingehen, die haben eine gute Art, mit Menschen umzugehen. Da würde man am liebsten sagen, komm, mach bei uns jetzt den Job, du machst jetzt Kindergottesdienst und dies und jenes. Und wir fragen gar nicht mehr danach, was will Gott eigentlich? Ist da eigentlich eine Berufung auf dem Leben? Und das ist eben nicht immer automatisch so, wenn jemand die Fähigkeiten hat. Und das tut manchmal dann richtig weh. Dann siehst du jemanden als Leiter, der wäre richtig gut geeignet, aber du weißt genau, das ist nicht der von Gott Gesandte. Entweder glaubt er gar nicht an Gott oder er ist ganz frisch bekehrt und musste erst noch ein paar erste Schritte gehen. Und deswegen wäre das viel zu früh, ihn in ein Leitungsamt einzusetzen. Und das ist richtig anstrengend. Und da muss man gucken, wer ist von Gott berufen. Und wenn Gott beruft, dann bestätigt er die Berufung auch. Und dann merkt man auch, das sind Leute, die arbeiten jetzt nicht nur in ihrer menschlichen Kraft, mit ihren menschlichen Fähigkeiten, sondern da steht Gott dahinter. Da ist das, was wir manchmal Vollmacht nennen, da. Bei dem, was sie halt tun. Wir merken, Gott steht dazu, er steht dahinter. Jetzt fallen solche Berufungen auch nicht so vom Himmel. Wenn man so die Bibel liest, da denkt man so plapp und da wurde der gesetzt und da wurde der gesetzt und der. Ja, wie wird man dann gesetzt? Wie wird man dann berufen? Wir haben eine Geschichte in der Apostelgeschichte, da ist von einer Berufung die Rede. Und zwar in Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Da steht in der Gemeinde von Antiochia, das ist übrigens die Gemeinde, wo die Mitglieder zum allerersten Mal Christen genannt werden. Ja, weil die Leute drumherum gesehen haben, die glauben an Jesus Christus, die folgen Jesus nach, die sind Jesus ähnlich, das sind so Jesus-Jünger, das sind Christen. So, in dieser Gemeinde gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Also hier werden Saulus und Barnabas für einen Dienst berufen, zu dem Gott sie berufen hat. Wir wissen dann aus der Geschichte, sie sind dann eigentlich die ersten Missionare gewesen, die rumgezogen sind, die das Wort Gottes in der damaligen Welt verbreitet haben. Und die treibende Kraft dafür, haben wir gelesen, ist der Heilige Geist gewesen. Beide waren aber nicht völlig unbekannt. Das war jetzt nicht so, dass da plötzlich der Heilige Geist was sagt und die beiden, wer ist denn das eigentlich, kenne ich gar nicht, noch nie gesehen, hat noch nie was getan hier in der Gemeinde, hat noch keinen Finger krumm gemacht, aber wird direkt zum Leiter berufen. Nee, die waren ja schon in ihren Dienst drin. Die sind auch schon bewährt. Hier steht, das waren Propheten und Lehrer. Das heißt, die haben schon in der Gemeinde gedient. Und vielleicht, ich kann mir das richtig gut bildlich vorstellen, lief das auch ziemlich gut. Das war eine tolle Bewegung, da kamen Leute dazu, die kriegten den Namen Christen. Das lief richtig stark. Und das Leitungsteam war toll, die hatten mehrere Leiter, mehrere Propheten, mehrere Hirten da oder auch mehrere Lehrer. Und dann kommt so dieses Wort und dann denkt man im ersten Augenblick: Herr Gott, warum denn gerade jetzt? Ey, das läuft gerade so gut, warum muss der denn jetzt gehen? Ja, man geht doch nicht, wenn es am besten läuft. Man muss doch gehen, wenn man merkt, es klappt nicht mehr so ganz, dann geht man lieber vorher schnell. Aber das läuft richtig gut. Und jetzt sollen die gehen. Das ist gar nicht, so menschlich gesehen, gar nicht der richtige Augenblick, denkt man. Aber wenn Gott ruft, dann ist der richtige Zeitpunkt. Auch wenn wir menschlich denken, wie soll das denn jetzt gehen? Ich hab doch gar keine Zeit. Kann ich doch gar nicht. Aber wenn Gott ruft, dann ruft er. Und dann muss man hören. Und in diesem Fall haben wir sogar gelesen, dass das möglicherweise sogar die ganze Gemeinde gehört hat, diesen Ruf. Man kann die Bibelstelle unterschiedlich übersetzen. Einige übersetzen das so, dass nur die verschiedenen Hirten und Lehrer und Propheten da waren und gebetet haben. Andere übersetzen, dass die ganze Gemeinde da war. Es waren auf alle Fälle einige Leute da. Und Gott hat zu mehreren Menschen gesprochen. Sie alle haben diesen Ruf gehört und sie haben auf Gottes Reden reagiert und haben dann weitergebetet, sie gesegnet und sie ziehen lassen. Hier waren also nicht die Apostel die einzigen, die entschieden haben, sondern es waren viele Menschen da. Und jetzt mal so eine Frage am Rand. Wann hat Gott eigentlich das letzte Mal zu dir gesprochen? Also ich meine jetzt nicht eine Berufung zu irgendwas, sondern wann hat Gott das letzte Mal zu dir gesprochen? Wann hast du das letzte Mal die Stimme des Heiligen Geistes in deinem Leben gehört? Hast du sie überhaupt schon mal gehört? Und ich weiß, das ist manchmal, für manche ist das jetzt schwierig, weil die sagen, ja, was meinst du jetzt? Meinst du, dass ich mal so eine richtige Stimme, so eine hörbare Stimme gehört habe? Oder dass ich so ein Gefühl hatte so im Herzen irgendwie, was so warm sich angefühlt hat? Mag bei jedem anders sein, Aber wenn der Heilige Geist redet, dann weißt du, dass das der Heilige Geist ist. Weil er etwas sagt, wo du in dem Augenblick weißt, das stimmt, das ist die Wahrheit. Es ist vielleicht nicht das, was ich will. Es ist vielleicht nicht unbedingt das, was ich so dachte. Da kommt nochmal eine andere Dimension mit rein. Es geht also nicht darum, dass es meine eigenen frommen Wünsche sind, die ich geistlich übersteigere und dann irgendwie denke, jetzt hat der Heilige Geist gesprochen, weil ich da so in der Trance bin oder im Lobpreis stehe und das fühlt sich so gut an und ja, Gott redet zu mir. Wenn Gott zu dir redet, dann kann das auch ganz nüchtern sein, aber du spürst und weißt, das stimmt jetzt, das ist richtig. Das kann manchmal auch sogar was Kritisches sein oder Kritisierendes sein, wo Gott dir sagt, stopp, was du da gerade machst, denk mal drüber nach. Und du denkst, oh stimmt, Augenblick, ich habe mich da glaube ich in was verrannt. Da habe ich irgendwas falsch gemacht, da war ich schmalspurig, ich muss zurückrudern, ich muss mich entschuldigen. Und dann weißt du genau, da hat der Heilige Geist zu dir gesprochen. Wann war das denn in deinem Leben das letzte Mal? Das ist wichtig, dass wir das erleben. Nicht immer redet Gott am laufenden Band so. Manche, die erwarten das und sind dann enttäuscht, dass Gott nicht jeden Tag ein neues Wort für sie hat. So ist das ja auch nicht. Aber ich habe festgestellt, in den entscheidenden Situationen meines Lebens, entweder wo sich was verändert hat oder wo ich auch im Begriff war, was falsch zu machen oder in eine falsche Richtung zu rennen, dann hat Gott mich irgendwann auch gestoppt oder hat Gott zu mir geredet und hat gesagt, da geht's lang, das ist die Richtung, ich muss mal ein bisschen korrigieren, du kommst gerade ein bisschen vom Kurs ab. Und dann redet Gott, dann redet der Heilige Geist zu mir und dann weiß ich das. Und vielleicht müssen wir das alle neu lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Wir sind zwar Pfingstgemeinde, aber das ist zunächst mal nur ein Name. Das heißt nicht automatisch, dass wir jetzt hier den Heiligen Geist besser hören als in anderen Gemeinden. Das hat ja was mit uns zu tun, wie wir bereit sind, hinzuhören und zuzuhören. Und jetzt ist die Frage, ja gut, ist das manchmal so schwer zu hören, ob das jetzt vom Heiligen Geist ist oder nicht. Und es gibt einen ganz wichtigen Grundsatz, wenn es darum geht, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und das ist der: Lies die Bibel. Ich erinnere mich, es war ein JLTC. Da war ich Stammwart, Campwart, glaube ich, also nicht der Leiter. Aber ich glaube, Lisa, du warst da sogar auch dabei damals. Da hat der Campleiter dann irgendwie einen Vortrag gehalten und hat gesagt, lies die Bibel. Lies die Bibel. Lies die Bibel. Lies die Bibel. Ich glaube, der hat das 8, 9, 10 Mal wiederholt. Ohne Kommentare. Und alle wurden schon unruhig und tuschelten oder grinsten oder was weiß ich was. Er hat das ein paar Mal hintereinander gesagt. Das ist so wichtig. Denn in der Bibel steht das, was Gott will. Und wenn der Heilige Geist spricht, dann wird er nie dem Wort, was in der Bibel steht, widersprechen. Das lässt sich immer mit dem Wort Gottes prüfen. Ja? Und da fällt nicht irgendein Wort vom Himmel, was plötzlich ganz anders ist. Nur um das zu prüfen, ist dieses Wort jetzt vom Heiligen Geist? Entspricht das dem, was auch in der Bibel steht? Muss ich ja die Bibel kennen. Und dann muss ich sie auch lesen. Und dann muss ich gucken, was da drin steht. Bei dem Thema Ältesten, da sagt das Wort Gottes, gibt es ganz klare Entscheidungskriterien, die das Wort Gottes uns mitgibt. Da müssen wir uns nicht irgendwas überlegen und ausdenken. Lass mal so einen Aufgabenkatalog machen. Was müssen Älteste erfüllen? Was müssen sie nicht erfüllen? Was müssen sie können? Welche Fähigkeiten müssen sie haben, sondern die Bibel gibt uns da ganz klare Hinweise. Und in 1. Timotheus 3 zum Beispiel, da heißt es, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter oder Älteste nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zur Gewalttätigkeit neigen. Muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er noch nicht einmal imstande ist, sich um seine eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein. Sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Das klingt jetzt alles ein bisschen heftig. Und ich möchte mal dazu sagen, wir alle haben Fehler. Und in der Gemeinde darf jeder sein. In der Gemeinde darf auch jemand sein, der alkoholsüchtig ist. In der Gemeinde darf jemand sein, der sich schlecht um seine Kinder kümmert. In der Gemeinde darf jemand sein, der Ehebruch begeht. In der Gemeinde ist jeder herzlich willkommen. Aber für die Ältesten gibt es nochmal so ein paar andere Kriterien. Und auch da geht es nicht darum, dass die perfekt sind, denn ich kann euch schon sagen, ich weiß das, Älteste sind nicht perfekt. Das sind nämlich nach wie vor Menschen. Die sind noch nicht halb im Himmel, das stimmt nicht. Aber es gibt schon gewisse Kriterien, die sie beachten müssen. Und was wir gemerkt haben, das, was hier steht, sind alles Charaktereigenschaften oder Charakterdinge. Und das ist Gott wichtig für die Leitung der Gemeinde, dass Menschen sind, die einen Charakter haben, der dem entspricht, was Jesus gerne möchte für seine Gemeinde. Denn sonst passiert es, dass die Gemeinde auf Abwege geht. Besonders dann, wenn die Leiter große Fähigkeiten haben und sehr begabt sind und toll reden können, die überzeugen jeden davon, irgendwas zu tun, was völliger Blödsinn ist und was in der Bibel gar nicht drinsteht. Und das gibt es leider weltweit gesehen haufenweise. Man braucht nur ein bisschen mal so Gottesdienst in YouTube angucken, was da teilweise gepredigt wird oder praktiziert wird. Es ist haarsträubend. Es entspricht in keinster Weise dem, was in der Bibel steht. Und deswegen ist das wichtig, dass die Leiter nicht nur Leute sind, die irgendwas gut können, sondern die von Gott berufen sind. Und wo auch andere Leute sagen, ja, ich sehe die Berufung, diese Kriterien nach dem Wort Gottes, die erfüllst du, das kann ich so sehen. Und wenn das nicht so ist, dann muss man sagen, vielleicht irgendwann mal, aber im Augenblick ist es noch nicht so weit. Da muss Gott noch ein bisschen auch arbeiten und vorbereiten und fertig machen. Also noch einmal, es geht nicht darum, Älteste zu wählen, sondern Gottes Berufungen zu entdecken. Und wenn man sie dann entdeckt hat, freudig zu bestätigen. Und das entlässt uns oder jeden Einzelnen in der Gemeinde eben nicht aus der Verpflichtung zu beten. Selber mit Gott in Kontakt zu stehen. Selber Gott im Gebet zu suchen. Also hier an der Stelle hieß es beten und fasten. Ich will jetzt nicht sagen, ihr müsst das alle tun. Ihr müsst jetzt alle beten und fasten vor der Mitgliederversammlung. Aber es geht schon darum, mit Gott in Verbindung zu sein, im Gespräch zu sein und zu gucken, was will Gott eigentlich? Das ist so die Frage. Wir dürfen uns nicht von der Frage leiten, wer gefällt uns am besten? Was ist mein Stil? Sondern sind die Menschen, wir haben jetzt keine Neubestimmung von Ältesten, sondern nur eine Bestätigung, sind das die Ältesten, die am richtigen Platz stehen, die Gottes Berufungen haben, da sehen wir Gottes Berufung auf ihrem Leben. Und wenn wir das sehen, dann haben wir eine ganz andere Beziehung dazu, ein ganz anderes Verhältnis. Wenn wir das dann freudig bestätigen können, dann können wir sagen, ja, und das sind jetzt die, für die werde ich beten, das sind die, die in unserer Gemeinde leiten und wir werden gemeinsam diese Gemeinde von Jesus aufbauen. Es ist nicht immer so, dass die ganze Gemeinde zusammenkam und Älteste gewählt hat, aber es gibt viele Stellen in der Bibel, wo wir das entdecken, bei ganz wichtigen Streitfragen zum Beispiel. Da kam also eine Streitfrage auf, wie sich Heidenchristen jetzt verhalten sollen im Verhältnis zu Judenchristen. Das scheint erstmal so ein kleinkarierter Kram gewesen zu sein. Da haben sie sich irgendwie gefetzt wegen irgendeiner theologischen Kleinheit. Aber in der Apostelgeschichte heißt es gleich zweimal, da kam richtig Streit auf in der Gemeinde. Da waren eine nicht geringe Auseinandersetzung, die Paulus und Barnabas da hatten. Und das ging dann in Jerusalem vor die ursprüngliche Gemeinde, wo die Gemeinde entstanden ist. Und dann wurde darüber geredet, nachgedacht, gebetet. Die Apostel, die Leiter der Gemeinde und die ganze Gemeinde war da. Und am Ende lesen wir dann, daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten, zusammen mit der ganzen Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde wurde immer wieder auch in vielen Fragen mit hineingenommen. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass jemand gewählt wird und dann kann man so vergleichen, wer hat die meisten Stimmen und oh, du bist da beliebter und du bist nicht so beliebt. Darum geht es nicht. Es geht darum, herauszufinden, was will Gott für meine Gemeinde. Und dann wollen wir gemeinsam Gottes Willen bestätigen, dafür beten, das in Gang setzen, die Ältesten freisetzen und selber mit dabei sein. Hört auf den Heiligen Geist. Manchmal ist es so, dass Menschen blind sind. Auch Ältesten kann das passieren, dass man nur noch sich selber sieht, seinen eigenen Dienst. Ich habe schon gesagt, manchmal, dann ging mir das auch so, dann habe ich mich in eine bestimmte Richtung verrannt. Dann wollte ich das unbedingt haben und dann macht man Dinge und irgendwann stellt man fest, Augenblick mal, das ist gerade nicht gut, ich muss wieder einen Schritt zurücktreten. Aber manchmal merkt man das auch nicht selber, manchmal wird man sogar blind für das Reden des Heiligen Geistes. Das ist schlecht, aber dann brauchen wir uns gegenseitig, dann brauchen wir mal andere Leute, die sagen, du, was ich da gerade sehe in deinem Leben, ich glaube, das ist nicht gut, da läuft was in die verkehrte Richtung. Und nichts wurde in der Geschichte so sehr ausgenutzt wie eingesetzt von Gottes Gnaden. Ja, viele Könige, Päpste in der Geschichte haben gesagt, Gott hat mich eingesetzt. Wenn du was gegen mich sagst, sagst du was gegen Gott, also sei ruhig oder du wirst getötet. Ja, was soll man da noch sagen? Ja, okay, dann ist das halt so. Aber das wurde schmählich ausgenutzt. Und deswegen ist das gut, auch von Zeit zu Zeit mal innezuhalten und zu überlegen, okay, wir haben Älteste, die sind auch eingesetzt. Leben sie dann auch in ihrer Berufung? Kann ich das dann immer noch sehen? Stehe ich dann immer noch hinter meinen Ältesten? Sehe ich sie dann immer noch als die von Gott Gesetzten? Das ist ja auch für einen selber mal gut, mit Gott darüber in Zwiesprache zu stehen und zu sagen, doch, ja, sind sie. Manchmal war ich ein bisschen ärgerlich, da habe ich gedacht, ah, was die da oben wieder entscheiden. Aber wenn man dann selber drüber nachdenkt und betet und Gott macht mir klar, doch, das sind die Ältesten, die ich haben möchte, dann habe ich vielleicht auch selber nochmal eine andere Einstellung, kann mich darüber freuen und kann sagen, ich segne sie und ich bete für sie. Und das ist wichtig in der Gemeinde, dass wir in Einheit, denn davon spricht ja auch dieser Text, in Einheit vorwärts gehen und Gottes Gemeinde bauen, nicht unsere Gemeinde. Und zum Schluss würde ich gerne noch einen Gedanken reinsetzen, damit es nicht nur um Älteste geht, das ist sowas, das betrifft die anderen und okay, ich muss darüber nachdenken und darüber beten, ob das die Ältesten von Gott berufen sind und dann möchte ich sie bestätigen und möchte sie segnen. In dem Text steht noch was anderes. Wir haben am Anfang gelesen, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Was ist deine Berufung? Was ist deine Gabe hier in dieser Gemeinde? Da steht eben nicht, ja, die Ältesten sind besondere Leute und die werden berufen und die anderen, ja, die gucken mal, was sie können. Nee, jedem hat Gott eine Berufung, eine Aufgabe geschenkt, mehrere weniger, in dem Maß, wie er das tut, das können wir auch nicht beeinflussen und sagen, ja, ich bin da ganz besonders wichtig. Genau das soll ja nicht passieren. Denn wenn wir Gaben geschenkt bekommen, dann können wir uns ja nicht irgendwie loben, weil wir so eine tolle Gabe geschenkt bekommen haben. Das ist ja ein Geschenk. Ich kann nicht sagen, ey, was bin ich doch toll, ich habe echt ein cooles Geschenk gekriegt. Nein, ich kann dankbar sein, dass ich das bekommen habe, aber das ist nicht mein Verdienst. So ist das halt bei Gaben und bei Geschenken. Aber jeder von uns allen hier hat von Gott Gaben geschenkt bekommen. Und auch da geht es darum, Gott zu fragen, was ist denn meine Gabe? Was ist denn mein Platz? Was ist denn meine Aufgabe? Und achte mal nicht nur auf deine Fähigkeiten, denn das kann auch, es kann in zwei Seiten ausschlagen. Wenn ich ganz viele Fähigkeiten habe, dann mache ich ganz viel in der Gemeinde und irgendwann bin ich platt. Dann habe ich einen Burnout, dann schaffe ich das nicht mehr, weil ich nur nach meinen Fähigkeiten diene und nicht nach meinen Berufungen. Wenn ich in meinen Berufungen lebe, nach meinen Berufungen lebe, dann glaube ich, dass wir nicht in einen Burnout reinlaufen. Das Problem ist aber, wir sind alle Menschen und manchmal dann machen wir noch ein bisschen mehr als unsere Berufung. Dann tun wir noch dies und jenes, weil das können wir ja und wir sehen ja auch die Not. Und dann machen wir alles Mögliche, was gar nicht unsere Berufung ist. Oder andersherum gibt es Menschen, die sagen, ich kann nichts. Ich kann gar nichts. Ich habe keine Berufung von Gott. Und damit beleidigen wir Gott selber. Denn er hat gesagt, ich habe jedem von uns Gaben gegeben. Ich habe jedem. Egal ob eine Gabe, zwei, fünf, zehn, da gibt es auch ein Gleichnis in der Bibel, es ist egal wie viel, aber jedem von uns hat Gott was gegeben. Und das wäre eine Sünde, das nicht zu gebrauchen. Das ist ein anderes Gleichnis, ist jetzt nicht das Thema. Aber frag doch mal auch, was ist meine Berufung, was ist meine Gabe? Auch da wollen wir auf den Geist Gottes hören. Ich darf das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Wir werden gleich noch ein Lied singen. Und wenn du selber vielleicht auf der Suche bist, was will Gott eigentlich, oder ich habe Gott noch gar nicht reden gehört, dann müsst ihr das eigentlich jetzt die nächste Predigt anschließen über das Thema Heiliger Geist, die Stimme des Heiligen Geistes hören. Wir könnten weitergehen über Zurüstung. Was bedeutet das denn, zugerüstet werden zum Werk? Das ist ja die Aufgabe der Ältesten. Was passiert da? Das hat auch viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Aber lass uns hier mal stehen bleiben. Lass uns mal zwei Dinge mit nach Hause nehmen. Das eine ist, betet für die Mitgliederversammlung, für die Ältesten nicht Wahl, sondern Bestätigung. Redet mit Gott darüber, macht so ein richtiges Zwiegespräch, auch mal längere Zeit. Und fragt Gott und betet, sobald ihr das nicht wisst, was ist denn meine Aufgabe, was ist denn meine Berufung? Gerade junge Leute sind oft am Suchen und gucken und überlegen oder auch mal ausprobieren. Das darf man ja auch. Dann probiert man mal dies und stellt fest, oh, das war falsch. Ich merke schon, da ist Gottes Segen nicht drauf. Hör doch mal hin. Und wenn dir das schwerfällt, du kannst auch gerne zu den Ältesten kommen, irgendwann oder nach dem Gottesdienst oder unter der Woche mal einen Termin ausmachen, dass wir mal gemeinsam reden, miteinander beten, darüber nachdenken, Gott fragen zusammen oder in der Kleingruppe. Betet miteinander für eure Berufungen, segnet euch gegenseitig und findet mal heraus, wo ist mein Platz. Denn dann funktioniert dieser Leib, von dem Paulus hier spricht, dieser Körper mit den verschiedenen Gelenken. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir um deine Gemeinde reden, dass es um deine Gemeinde geht. Wir müssen uns da nichts ausdenken, wir müssen nichts neu erfinden. Es sind deine Gedanken. Und deine Gedanken sind gut und sie tun uns gut. Und sie werden unserer Gesellschaft gut tun und wir werden unseren Platz als Gemeinde hier in Krefeld ausfüllen, wenn wir nach deinen Regeln leben und handeln. Wir wollen, dass dein Wille geschieht und wir wollen, dass dein Reich kommt, nicht unser Reich. So beten wir, Herr, dein Wille geschehe und dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. So bitte ich dich um deinen Segen für den Tag heute, aber auch besonders für die Mitgliederversammlung, dass dein Wille geschehen soll, damit diese Gemeinde aufgebaut wird, erbaut wird und das tun kann, wozu du uns als Gemeinde hier in Krefeld berufen hast. In Jesu Namen. Amen.